Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unser heutiger Changemaker,
Professor Dr. Gerald Hütter. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Professor Dr. Gerald Hütter. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema Lebendigkeit und Potenzialentfaltung zu reden. Herzlich willkommen, lieber Gerald.
Gerald, es ist schön, dass wir uns hier heute verabredet haben. Es war kürzlich mein Geburtstag und es gibt nicht so viele Geralds in meinem Alter und deshalb bin ich froh, dass du als junger Spund auch schon mal wieder Gerald heißt. Dass wir jetzt ein bisschen über dieses Thema reden können, weil ich mich sehr freue, dass da im Ende März dieser Kongress in Österreich stattfinden kann. Und ich mache ja nicht mehr so viele Vorträge auf Kongressen, aber dort komme ich eben sehr gerne hin, weil das ja auch ein bisschen so die Eröffnung oder Initiation unserer österreichischen Akademie.
Ja, du hast es jetzt schon vorweggenommen, was sozusagen unsere Intention für heute ist. Ich glaube, dich vorzustellen ist müßig, weil dich kennen ganz viele Menschen. Ich denke, du bist so für mich einer derjenigen, der wirklich im Laufe seines Lebens ganz viele Dinge auf der einen Seite erforscht hat und es aber auch geschafft hat, auf der anderen Seite diese Forschungsergebnisse nicht irgendwo im Eiffelturm der Wissenschaft zu verstecken, sondern in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Und dafür, glaube ich, sind ja ganz viele Menschen auch dankbar, dass dir das so gut gelungen ist. Und du hast auch eine Art und Weise, die Themen aufzubereiten, sodass sie auch verständlich werden für die Menschen. Und das ist für mich so ein ganz großer Schatz, den du da uns zur Verfügung stellst. Und wenn du auch am 29.03. kommst und dann auch dein Wissen, deine Weisheit und deine Überlegungen uns auch zeigst und sagst und uns erzählst, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte.
Eigentlich ist es ja gar nicht so sehr viel, was ich da mache. Ich bin in eine Zeit hineingeboren, wo die Neurowissenschaften gerade so eine Blüte hatten und wo sie sich von einem alten Paradigma verabschiedet haben, was uns im letzten Jahrhundert doch furchtbar auf den Füßen gelegen hat. Und das ist die Vorstellung, dass das Gehirn, wenn es sich dann einmal, in Klammern, wegen der genetischen Programme so vernetzt hat, wie das eben während der Hirnentwicklung dann der Fall ist, dass das Gehirn dann fertig sei. Und dann haben wir gedacht, okay, dann muss man den Rest des Lebens mit diesem vorprogrammierten Ding dann zurechtkommen. Und dann kamen die Neurobiologen und haben gesagt, das stimmt nicht. Und das konnten die am Anfang selber nicht glauben. Da war ich mittendrin. Also auch das mitzuerleben, wie die Kollegen selbst sprachlos waren, weil sich plötzlich etwas in der Welt ereignet hatte, was ihnen sozusagen die Sprache verschlagen hat. Im Augenblick haben wir ja wieder solche weltbewegenden Ereignisse auf einer politischen Ebene, aber sowas passiert manchmal, dass einem da die Luft wegbleibt. Und von da an kann man eigentlich etwas Wunderschönes über uns Menschen sagen, nämlich, dass weil das Gehirn, was wir haben, so formbar ist, es da nichts Festgelegtes gibt. Und das bedeutet auch, dass uns keiner ins Hirn einprogrammiert hat, wofür was Menschsein bedeutet und worauf es im Leben ankommt. Das müssen wir immer erst selber raussuchen und rausfinden. Und deshalb sind wir eigentlich alle Suchende. Und so können wir uns gegenseitig in den Arm nehmen. Keiner weiß, wie es geht. Aber es wäre günstig, wenn wir unsere Erfahrungen, die wir auf dieser Suche gemacht haben, miteinander teilen und austauschen. Dann kommen wir vielleicht besser voran, anstatt jedes Mal auf Leuten nachzulaufen, die dann glauben, sie wüssten, wie es geht und uns dann sonst wohin führen. Denn wenn man Suchender ist, kann man sich auch verirren. Und auch das ist uns allen passiert, also nicht nur als ganze Kollektive und Gemeinschaften und Gesellschaften, sondern das ist jedem Einzelnen von euch passiert. Dir ist das passiert und mir ist das passiert.
Das jede Menge.
Bringt es so mit sich. Und und dann geht es eigentlich doch eher darum, dass man sich gegenseitig hilft aus dieser Verwicklung wieder rauszukommen, und eigentlich betrachte ich das als meine Aufgabe. Ich kann ein bisschen dazu beitragen, Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, nochmal zu gucken, wie sie dorthin gekommen sind ob sie das wirklich so gewollt haben. Und dann können sie entscheiden, ob sie so weitermachen wollen oder nicht.
Ich finde immer wieder spannend auch deine Beschreibung vom Kind, weil letztendlich, ich habe jetzt gerade wieder einen Enkel bekommen vor 2 Monaten und wenn ich dieses Wesen ansehe, dann ist es ja noch völlig unbeschrieben. Und trotzdem lebt es sozusagen auf der Basis dessen, was wir in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis vorleben. Das heißt also, er wird ja dann automatisch in diese Denkhaltung, in diese Kultur hinein entwickelt oder er entwickelt sich selbst dort hinein.
Ja, das,
das spielt bis nach die Verwicklungen, wie du es so schön sprichst.
Und die sind unvermeidbar, weil ja die Kinder aus sich selbst heraus nicht wissen, wie es geht. Irgendwie brauchen sie schon eine Orientierung. Das sind bestenfalls Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Und das beste Vorbild könnten natürlich nur die eigenen Eltern sein. Aber wenn wir beide jetzt, was ich, bei den Inuit im Polarkreis groß geworden wären, dann würden wir jetzt in so einem Iglu sitzen. Das ist genau wie man Robben erlegt, worauf es im Leben so ankommt. Und das würde sich doch sehr dramatisch von dem unterscheiden, was wir im Augenblick tun. Und das muss man sich ab und zu mal klar machen, dass man mit der Fähigkeit zur Welt kommt, das ist unser Potenzial. Man kommt mit der Fähigkeit und der Möglichkeit zur Welt, sich alles anzueignen, was man braucht. Auch in der Verbrecherfamilie kann man sich alles aneignen, was man braucht, um ein perfekter Verbrecher zu werden. Also das ist eine Möglichkeit, das ist Potenzial. Und dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen, ist die große Kunst. Und nun ist die entscheidende zweite Entdeckung der Neurobiologie, die erste ist die Plastizität und die zweite ist, dass es uns alleine gar nicht gibt. Wir haben ein Gehirn, mit dem wir eigentlich unendlich viel lernen können, aber damit wir was lernen können, müssen andere da sein, die schon was können. Das heißt, wir lernen alle voneinander, wir sind keine Einzelwesen, sondern uns gibt es eigentlich nur in Gemeinschaften. Und wenn man das jetzt endlich mal ernst nimmt, dann heißt es, Potenzialentfaltung alleine geht nicht. Also wenn ich meine Potenziale entfalte auf Kosten von anderen, beraube ich mich ja der Möglichkeit, von den anderen das zu lernen, was die alle können und was die alles wissen. Also brauche ich immer die anderen, um mich selbst entfalten zu können. Und dadurch ist das ein gemeinschaftlicher Prozess, in dem wir stehen. Und den kann man blockieren. Ja klar, wenn ich Krieg mache, da ist Schluss mit der Entfaltung auf beiden Seiten. Und den kann man aber auch befördern. Durch Frieden oder eben eine liebevolle Haltung und einen liebevollen Umgang miteinander. So etwas Wohlwollendes, so etwas, was eine Begegnung ermöglicht, dass Menschen sich nicht gegenseitig wie Objekte behandeln, sondern dass die in der Lage sind, eben einander einzuladen, zu ermutigen und auch zu inspirieren, sich aus den im Laufe ihres Lebens unvermeidlich entstandenen Verwicklungen wieder zu befreien. Also im Grunde genommen bin ich ein Freiheitskämpfer. Ich möchte Menschen helfen, sich aus ihren Verwicklungen zu befreien, ja.
Freiheitskämpfer ist ein gutes Wort, ja. Was mich immer wieder erstaunt oder was mir unklar ist, wieso haben wir uns so intensiv in diese Objekthaltung hineinentwickelt? Wir haben ja im Laufe, eben, wenn man Kinder annimmt und der Entwicklung, werden ja dann die Kinder durch verschiedenste Situationen auch immer wieder als Objekt behandelt. Und ich glaube, dort liegt ja auch der große Schlüssel, dass das dann nicht zur Entfaltung beitragen kann.
Ja, wenn wir unsere Kinder nicht zum Objekt unserer, jetzt kommt das alles, Erwartungen und Absichten und Ziele und Belehrungen und Bewertungen und Maßnahmen machen würden, müssten die sich nicht dagegen wehren und dann würden sie sich nicht so sehr verwickeln. Und was uns aber so schwerfällt, ist genau das zu tun, weil wir eine Gesellschaft haben, in der wir uns ja alle gegenseitig zu Objekten machen. Also der Verkäufer und der Kunde, ja, machen sich gegenseitig, der Arzt und der Patient und der Lehrer und der Schüler und der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder wie das heißt, überall haben wir diese Objektbeziehung und deshalb ist es fast unmöglich, ein Kind in diese Welt hinein zu begleiten, ohne dass es diese traurige Erfahrung machen muss, dass es wie ein Objekt behandelt wird. Also das heißt, es wird nicht so gesehen, wie es ist. Es wird nicht so angenommen, wie es ist, sondern es will ständig jemand irgendetwas von ihm oder aus ihm machen. Und das tut weh. Das ist hirntechnisch ein echtes Problem, weil da oben alles durcheinander kommt. Und dann muss das Kind, hilflos wie es ist, irgendeine Lösung finden. Und die meisten Lösungen, die ein Kind dann findet in so einer Situation, sind eben kurzfristig erstmal okay, aber langfristig blöd. Also ich kann natürlich, kann ich mich von der Mutter abwenden, wenn sie mir mit ihrem ganzen Ratschlägen und ihrem ganzen Getue da auf die Nerven geht, aber langfristig ist das keine Lösung, keine Mutter mehr zu haben. Da suche ich irgendwann ja doch wieder diese Verbundenheit und sie quält mich auch, wenn ich sie nicht habe. Diese Trennung von anderen ist immer was sehr Quälendes. Und ich kann mich natürlich auch mit sehr viel Engagement und Kraft und Mühe in Situationen bringen, wo ich auf einmal andere dominiere, wo ich denen zeige, wo es lang geht oder wo die anfangen, mich zu bewundern, weil ich so bedeutsam bin. Das sehen wir heute im ganzen Internet mit den ganzen Social Media, wo jeder versucht, irgendwie sich da auf eine brillante Art und Weise zu präsentieren. Das ist nichts anderes als eine Ersatzbefriedigung für die Tatsache, dass die meisten von denen keine ein oder zwei wirklichen, wahrhaftigen, lebendigen Freunde haben. Freundinnen, muss man sagen, weil das ja meistens Mädchen sind.
Ja. Na, ich denke auch, dass wir das genau und das Grundbedürfnis, das wir haben nach Nähe und nach Beziehung, das genau dort dann wiederum dort wiederum wirksam wird, dass ich mich dann anpasse an das, was von meiner Mama oder von meinem Papa oder wie auch immer erwartet oder gefordert wird. Und in weiterer Folge dann auch in der Schule, da geht das ja dann weiter.
Ja, aber es würde uns schon viel helfen, wenn wir das nicht verurteilen, sondern wenn wir sagen, okay, ist uns allen so passiert. Mir vielleicht weniger als jemand anders oder wie auch immer, aber es ist, ich hänge in derselben Misere drin und habe mich meiner eigenen Freiheit in der gleichen Weise beraubt wie andere, indem ich dann doch an vielen Stellen mich an die Erwartungen anderer angepasst habe. Und jetzt muss man ja sagen, das ist doch auch nichts Schlimmes, sich an die Erwartungen anderer anzupassen, denn man will ja in der Gemeinschaft mit den anderen groß werden und auch später zusammen mit den anderen leben. Das heißt, der Anpassungsprozess ist eigentlich eine Notwendigkeit dafür, dass das Zusammenleben gelingt. Aber dieser Prozess muss freiwillig erfolgen. Das heißt, ich muss das Bedürfnis haben, in meiner Familie und mit meinen Eltern in einem glücklichen und fruchtbaren und freien Klima zusammen zu sein. Das heißt, ich darf nicht von den Eltern zum Objekt von deren Vorstellung gemacht werden und damit ständig spüren, dass sie mich verändern wollen, dass sie mich lieber anders hätten, sondern die Eltern müssten in der Lage sein, mich einzuladen, zu ermutigen, zu inspirieren, Teil dieser elterlichen Gemeinschaft, dieser Familie zu werden. Und das bedeutet, die müssten ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass ich mich mit all den Potenzialen, die ich in mir trage, auch wirklich entfalten kann. In dieser Gemeinschaft, nicht als Einzelner irgendwie, sondern mit ihnen zusammen. Und das setzt wieder voraus, dass sie erkennen, dass sie mich dazu ja nicht zwingen können, sondern es ist ja meine Entscheidung. Und zu der können sie mich dann nur einladen und ermutigen, inspirieren. Und das können sie aber nicht, wenn sie mich verändern wollen. Das können sie nur, wenn sie mich wirklich mögen. So, und da fängt es dann an, schwierig zu werden, weil man will das Kind gerne etwas anders. Es soll jetzt mehr Hausaufgaben machen und soll beim nächsten Mal in Mathe nicht so schlecht sein. Und dann tut man alles und macht das Kind zum Objekt seiner Belehrungen und auch noch seiner Bewertungen. Und dann ist Ende mit Einladen und Ermutigen und Inspirieren, sondern dann erlebt sich das Kind als Objekt. Er fängt an, sich dagegen zu wehren und man erreicht das Gegenteil dessen, was man eigentlich möchte. Denn was man eigentlich zustande bringen möchte, ist ja, dass das Kind Interesse an Mathe hat oder an Biologie oder an Gedichten und Lyrik oder Musik. Und das wird man niemals erreichen, indem man das Kind dazu anhält, wie das so im Deutschen heißt, sich damit zu befassen. Und ich halte es auch für einen großen Trugschluss, dass wir diesen aus dem Folgenjahrhundert stammenden Vorstellungen noch immer folgen, dass Lernprozesse dadurch zustande kommen, dass man ständig irgendwas wiederholt. Und das haben wir damals, also wie so eine Dampfwalze, die muss oft genug drüber fahren, damit die Straße glatt wird. Das ist eine Vorstellung, die ist albern. Natürlich merke ich mir was, wenn ich das immer zu wiederhole. Das ist einfach ein Bahnungsprozess im Hirn. Aber wenn ich aufhöre, das immer wieder auch abzurufen, dann ist auch wieder weg. Die eigentlich spannenden Lernprozesse, die dann auch da oben hängen bleiben, sind immer Lernprozesse, die unter starker emotionaler Beteiligung ablaufen. Das heißt, es muss richtig unter die Haut gehen. Es muss mich faszinieren, ja, wenn ich den Dreisatz endlich verstehe oder die Integralrechnung. Und da muss mir das Herz aufgehen vor Begeisterung über mich selbst und dankbar für den Lehrer, der mir das ermöglicht hat, ja. Und das findet ja alles nicht mehr statt, je mehr wir an den Kindern herumdrücken und die im Sinne, wie wir das nennen, erziehen, desto mehr wird dann das raus, was die Obstbauern in Tirol auch machen. Die nennen das, was sie bei ihrem Spalierobst ja betreiben, das Festbinden der Zweige an den Ästen. Das ist Erziehung. Sie erziehen ihre Bäume zu maximalem Ertrag. Da kann ich nur sagen, weiter so, Österreicher. Da könnte bald einbacken, wenn er so weitermacht. Da braucht es also eine grundlegende Wende und die wird, glaube ich, aber nicht von oben kommen, sondern die wird wohl eher über ein tieferes Verständnis für die wirklich wichtigen Dinge im Leben geweckt werden. Und dieses tiefere Verständnis macht sich eben eher von unten her nach oben breit. Und indem Menschen vor Ort, wo sie sind, sich über diese Fragen dann auch unterhalten, sich austauschen, Lösungen suchen. Es gibt da so viele schöne kleine Lösungen, die Leute in der Kommune gemeinsam versuchen können, damit die Kinder wieder in die Natur beispielsweise zurückgeführt werden können. Dass die den Zauber des Lebendigen entdecken oder auch meinetwegen die Begeisterung für die Technik und die Mathematik.
Ich glaube auch gerade, wenn man nochmal auf dieses Schulebeispiel, also wo ich aus meiner Erfahrung weiß, je interessanter der Lehrer oder die Lehrerin es gemacht hat, das heißt also, je mehr meine Beziehung, meine emotionale auch zu diesen Menschen war, desto leichter ist es mir gefallen, in diesem Gegenstand auch aufzupassen. Das heißt also, es ist auf der einen Seite die Emotionalisierung und die Begeisterung für den Gegenstand oder für die Sprache oder für die Musik und auf der anderen Seite auch für den Menschen, weil letztendlich ist ja das auch eine Beziehungsfrage zwischen der Lehrerin und dem Lehrer und mir, auch dann für diesen Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns wieder auf diese Beziehungen konzentrieren dürfen zwischen uns Menschen.
Ja, das ist ganz bestimmt der entscheidende Punkt. Und wenn man aber anfängt, darüber nachzudenken, dann kommt man plötzlich zu sehr entscheidenden Schlussfolgerungen und Erkenntnissen über den gegenwärtigen Zustand unserer Beziehungskultur. Und das ist Teil des professionellen Selbstverständnisses von Therapeuten, auch von Pädagogen, dass die sich nicht auf eine zu enge Beziehung mit den Kindern oder den Klienten einlassen dürfen. Das kriegen die gelehrt. Das heißt, die dürfen gar nicht einladen, ermutigen, inspirieren, weil dazu müssten sie das Kind ja mögen. Aber die dürfen kein Kind mögen, weil die sollen ja alle Kinder gleich behandeln. Und die können sich nicht vorstellen, dass es Lehrer gibt, die alle Kinder mögen.
Das muss ich gerade sagen.
Ja, und das ist im gegenwärtigen Selbstverständnis völlig absurd. Und jetzt kommt der Neurobiologe daher und sagt, Leute, die wirklich ernsthaften und wichtigen Lernprozesse, die auch das ganze Leben lang sitzen, funktionieren nur dann, wenn die emotionalen Zentren mitaktiviert werden. Und genau wie du sagst, entweder weil derjenige, von dem ich was lerne, für mich bedeutsam ist, dann geht's sozusagen unter die Haut, oder weil das, was ich lerne, für mich bedeutsam ist, weil ich plötzlich was erkenne, was ich noch nie für möglich gehalten habe. Und dann werden diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet und das ist da oben im Hirn eben keine Dampfwalze, das ist Dünger. Und der auch aus festgefahrenen Wegen plötzlich wieder beschauliche Waldwege und wunderbare Wiesenwege macht, wo man die Landschaft wieder sieht und wo man plötzlich auch nicht auf diesen Weg immer lang muss, weil der wie eine Autobahn da ins Hirn gezimmert ist, sondern das sind auf einmal vielfältige Wege, die einem zur Verfügung stehen, mit denen man sich dann durch die Welt bewegen kann. Und das kann ein Kind nur herausbilden, wenn es immer wieder diese Chance hat, zu erkennen, wie schön das ist, wenn es als kleiner Entdecker und Gestalter in der Welt ist. Und am Anfang ist richtig, da ist es gut, wenn man dafür Vorbilder hat, an denen man sich da orientieren kann, an die, die man auch toll findet. Und dann wird es aber immer stärker von diesen Vorbildern unabhängig. Also jemand in meinem Alter, der möchte jetzt nicht mehr so betrachtet werden wie ein Lehrer, der anderen etwas zeigt und ihnen eine Welt eröffnet, sondern ich wäre jetzt schon eher jemand, der mit anderen gemeinsam sich auf den Weg macht, herauszufinden, wie es geht. Mhm.
Ja, wir haben zum Glück auch bei dem Tag der Potenzialentfaltung ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen auch, die so etwas leben. Nämlich von der Elementarpädagogik her. Wir haben ein Beispiel dann auch vom Kindergarten, wo solche Potenzialentfaltung auch mit ganz schwierigen Kindern gelungen ist, mit konkreten Beispielen auch. Und das soll ja auch inspirieren, dass andere ebenso sich auf diesen Weg machen, aber auch in allen, bis zum Gymnasium, von allen Stufen her. Und das finde ich das Tolle, dass es ganz viele Beispiele gibt und ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Beispiele auch verbreiten.
Das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, die großen Veränderungen vollziehen sich von unten her. Vor Ort, wo der einzelne Lehrer mit dem einzelnen Schüler oder der einzelnen Schülerin plötzlich etwas in Gang bringen kann, was sonst nie in Gang gekommen wäre. Das sind ja jedes Mal Sternstunden, wenn plötzlich so ein Mädchen oder so ein Junge den Mund aufreißt und kaum glauben kann, was er da erlebt und wie er plötzlich Dinge versteht, die vorher völlig an ihm vorbeigegangen sind. Ich habe mal einen erlebt, wo das gelungen ist, dass der plötzlich verstanden hat, wie die Chemie funktioniert, also chemische Verbindungen. Warum Kochsalz aus Natrium und Chlorid besteht und wie die beiden miteinander zusammenkommen. Oh, der hat ja nur noch gestellt, der ist ein Chemiker geworden vor lauter Begeisterung. Na, sowas kann passieren. Und es passiert dann eben auch im großen Stil, wenn dann Leute wie der australische Bildungsforscher Hattie das auf einer Metaebene auswerten, was da unten alles passiert ist, kommen die zu der ganz allgemeinen, auf der ganzen Welt und überall zutreffenden Aussage, dass es nicht die Methoden sind, dass es nicht der Lehrplan ist, dass es, was weiß ich nicht, der Umstand ist, dass von vorne oder von hinten oder was weiß ich, woher unterrichtet wird, sondern das, was wirklich die Wirksamkeit von pädagogischen Prozessen und von Lernprozessen ausmacht, ist die Beziehung, die der Lehrer mit diesem betreffenden Schüler aufbauen kann. Das ist so einfach. Und dann frage ich immer unsere Lehramtskandidaten, wo habt ihr denn gelernt, mit euren Schülern und Schülerinnen in eine gute Beziehung zu kommen, und dann wissen sie nicht, was sie antworten sollen, weil es gab dafür kein Fach.
Das ist jetzt spannend, wenn du das von den Pädagogen sagst. Ich habe ein Forschungsprojekt in Salzburg bei der Privatmedizinischen Universitätsklinik in Salzburg, hat es ein riesiges Forschungsprojekt gegeben mit psychotherapeutischen Ansätzen. Und genau das gleiche Ergebnis. Das Einzige, was entscheidend war für den Therapieerfolg, war die Beziehung zwischen dem Patienten und dem Therapeuten. Keine Methode, keine Schule, keine irgendetwas, sondern wirklich nur, das ist über eine lange Versuchsreihe gelaufen, und das ist wirklich sehr wissenschaftlich fundiert, und das hat mich total fasziniert, schon vor einigen Jahren.
Ja, wobei wir jetzt, wenn wir schon so weit sind, auch nochmal deutlich sagen wollen, Beziehung ist ja eigentlich alles. Also auch das Natrium-Ion und das Kochsalz, im Kochsalz mit unser Chlorid-Ion, die haben ja eine Beziehung zueinander. Und auch ein Vater, der sein Kind schlägt, hat eine Beziehung zu diesem Kind. Ja, natürlich. In dieser furchtbaren Welt gibt es alles, das ist alles Beziehung. Eigentlich ist Beziehung alles, und deshalb ist die Aussage, es kommt auf die Beziehung an, falsch.
Nicht ganz richtig, genau. Ja?
Also man müsste dann zumindest sagen, was für eine Beziehung man meint. Es gibt destruktive und konstruktive Beziehungen. Und konstruktive Beziehungen sind immer völlig anders. Destruktive Beziehungen sind die, wo einer den anderen zum Objekt macht. Das kann nur schief gehen. Und konstruktive Beziehungen sind welche, wo die aufhören, sich gegenseitig zum Objekt zu machen und wo die aufeinander zugehen und einander zu begegnen bereit sind. Eine Begegnung ist eigentlich das richtige Wort für das, was wir bisher immer Beziehungen nennen. Und das macht auch ein bisschen klar, warum das nicht funktioniert. Die Leute in den Schulen, in den Unternehmen, wo lässt sich denn mal jemand wirklich auf eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht ein? Das ist bitte. Offenbar haben die Leute Angst vor Begegnungen und da kann man wieder fragen, wo haben sie denn diese Verwicklung her? Und die Antwort heißt, als sie auf die Welt kamen, hatten sie das nicht. Das ist ihnen passiert, weil sie zu oft Leute vor sich hatten, die mit ihnen in einer nicht sehr konstruktiven Beziehung gestanden haben, die sie also erzogen und gebildet haben, anstatt sie zum Leben einzuladen und zum Entdecken und zum Gestalten zu ermutigen. Und dann ist es halt kein Wunder, dann will man dann mit den anderen nichts mehr zu tun haben. Dann lässt man sich auf die anderen nicht mehr ein und das wäre dann das, was wir versuchen sollten, wenn wir Menschen helfen wollen, wieder sich aus ihren Verwicklungen zu befreien und dann würden sich die in ihnen angelegten Potenziale ja automatisch entfalten. Und müssten wir ihnen eine Chance geben, dass die sich wieder gesehen fühlen, dass in so einer Begegnung dann plötzlich in ihnen wieder etwas erwacht, was schon mal in der Kindheit erlebt worden ist und gefühlt worden ist und dann aber doch aus verschiedenen Gründen zugeschüttet worden ist, von ihnen selbst. Also sie selbst haben sich verwickelt. Und deshalb sind sie selbst auch die Einzigen, die sich da wieder rausholen können. Aber man kann zum Beispiel, indem man so einen Menschen mal liebevoll anlächelt, einen wichtigen Impuls setzen, dass der da rauskommt aus seinem Schneckenhaus.
Ja. Du hast ja auch die Wirtschaft angesprochen. Ich bin ja in der Wirtschaft sehr viel unterwegs und ich begleite auch Unternehmen und Menschen in Unternehmen vor allem zu, ich sage es jetzt immer, zu lebenswerten Arbeitswelten, wo ja auch das Leben und der Wert enthalten ist. Und da erlebe ich auch, zum Glück habe ich viele Unternehmen, die ich begleiten darf, die sich auf diesem Weg auch begeben haben, wie schwer es ist, dass sie lernen, ihre eigenen Masken, die sie sich irgendwann einmal angeeignet haben, abzulegen und eben genau dorthin zu kommen, zu einer Begegnung, wie es sozusagen von Mensch zu Mensch, von Subjekt zu Subjekt eine optimale wäre. Weil sie einfach immer wieder auch im unternehmerischen Kontext gelernt haben, ich muss mich schützen, ich muss meine Maske halten und ich muss mal auf meine Hierarchie schauen, auf meine Stelle schauen und, und. Das ist für diese Menschen nicht ganz einfach, aber ich erlebe immer mehr Unternehmen, die sich auf diesen Weg gemacht haben.
Ja, und da steckt ja immer so eine ganz ungünstige Grundannahme dahinter und die heißt, Leute produzieren nichts und leisten nichts, wenn sie nicht Druck kriegen.
Ja, ja.
Also muss ich dafür sorgen, dass die Druck kriegen. Den Druck kriegen sie dann, wenn ich eine schöne Hierarchie aufbaue, wo ich ihnen die Chance gebe, aufzusteigen auf der Karriereleiter. Das ist dann, der Druck ist dann die Leiter, die ich dahin stelle. Oder aber ich mache Druck, indem ich da drohe, dass ich sie entlasse, oder? Also da ist. Oder ich mache Druck, indem ich ihnen eine Belohnung verspreche, also Incentives, wie das in der Wirtschaft heißt.
Ja.
Und es ist alles Druck. Und es ist immer die stillschweigende Annahme, wenn die keinen Druck kriegen, machen sie nichts. Und dann sage ich immer, guckt euch doch mal bitte endlich in eurer dreijährigen Söhne und Töchter an. Ja. Mhm. Wenn die da auf dem Fußboden sitzen und dann einen Turm bauen. Hat irgendjemand von euch ein dreijähriges Enkelkind oder Töchterchen oder ein Sohn, der da beim Turmbauen versucht, einen mittelmäßig hohen Turm zu bauen. Geht doch nicht. Also die wollen doch immer den höchsten Turm bauen, der nur irgendwie geht. Ja, und das heißt, die Leistungsbereitschaft ist dem Menschen innewohnend. Und wenn man versucht, die mit extrinsischen Motivationsversuchen, also Belohnung und Bestrafung, dann zu verstärken, dann geht sie kaputt. Das müssen die Leute endlich mal verstehen. Und dass wir hier auf einem Irrweg gelandet sind, der dazu führt, dass die meisten Menschen weit unterhalb dessen performen, wie das in der Wirtschaft heißt, wo sie eigentlich wären und was sie leisten könnten, wenn sie sich als Teil dieser Gemeinschaft verstünden und mit den Vorstellungen und den Absichten und Zielen und Werten des Unternehmens verbunden wären. Da muss man sie auch reinholen. Wenn man sie dann behandelt wie Objekte, kommt da keiner rein.
Ja. Also über die Wirtschaft noch einmal zu reden, wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast. Da hätten wir noch ganz viel Zeit.
Machen wir später mal, ja.
Das machen wir ein anderes Mal, weil die Frage auch natürlich ist nicht nur das Menschenbild von Menschen, sondern auch das gesamte Narrativ der Wirtschaft, worauf das auch baut. Aber wie gesagt, das würde ich gerne in einem anderen Gespräch mit dir nochmal abhandeln. Kommen wir nochmal zurück zu dem, was du auch gesagt hast. Ich bin auch überzeugt davon, dass es von unten, also von den konkreten Ideen, von den konkreten Maßnahmen einzelner Menschen zu einer Bewegung kommen darf. Wie siehst du das? Was könnten wir jetzt beitragen, dass viele Menschen die Einsicht bekommen, aha, eigentlich möchte ich so nicht mehr weiterleben, sondern eigentlich möchte ich mich auf diesen Weg der Potenzialentfaltung begeben, wo ich als Mensch gesehen werde, wo ich als Mensch andere Menschen sehe und wo wir Gemeinschaften bilden, die diese Entfaltung, wie du es auch nennst, fördern, unterstützen, wo man ermutigt wird, wo man inspiriert wird, wo man eingeladen wird. Wie könnten wir das auf eine breitflächige Basis noch stellen?
Es ist uns ja schon längere Zeit bewusst, dass wir mit der Art und Weise, wie wir es bisher versucht haben, offenbar nicht hinkriegen. Und deshalb bitte ich jetzt auch um Verständnis dafür, wenn ich etwas sage, was bisher noch nicht versucht worden ist, aber vielleicht funktioniert. Dazu muss ich noch ein ganz klein wenig ausholen. Das Wichtigste wäre ja, dass Menschen um uns sind und mit uns zusammenleben, die nicht mit dem Leben und dem, was da alles an Möglichkeiten existiert, hadern. Diese ganzen vielen Bedürftigen und zu kurz gekommenen oder diejenigen, die sich mit materiellen Besitztümern über das hinweggetröstet haben, was ihnen im Leben gefehlt hat. Also diese vielen unglücklichen Menschen, die im Grunde genommen sich selber nicht mehr mögen, sind das eigentliche Elend dieser Welt. Also jetzt sage ich es ganz weit, die sind schlimmer als diejenigen, die sie ausbeuten. Mhm. Weil die in der Masse so verheerend sind und weil man bedürftige Menschen für alles Mögliche benutzen und verführen kann. In ihrer Bedürftigkeit können die gar nicht anders als jeden hinterherzurennen, der ihnen was verspricht. Die einen versprechen ihnen Geld und die anderen versprechen ihnen das Himmelreich und die nächsten versprechen ihnen, die Supermacht zu werden. Also das ist ein Trauerspiel erster Güte und da müssen wir ran. Und deshalb heißt die eigentliche Antwort, die ich so geben würde, versuchen wir doch bitte alle mal, uns gegenseitig einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, etwas liebevoller mit uns selbst umzugehen. Das wär's, mehr nicht. Ein bisschen liebevoller mit sich selbst, damit man es wieder lernt, sich selbst zu mögen. Und wenn ich mich selber mag, dann mag ich auch andere Menschen. Nebenbei gesagt, auch wahrscheinlich auch andere Lebewesen, auch die Natur und diese Welt. Also beginnt der große Wandel, den wir brauchen, nicht oben, sondern unten, und zwar nicht nur bei meinen Nachbarn und meinen Liebsten, sondern sehr konkret bei mir. Und wenn es mir gelänge, mich selber wieder zu mögen, käme die große Verwandlung in die Welt. Und das ist die Voraussetzung für jede Art von Potenzialentfaltung. Also ohne dieses aus dem Herzen heraus freie Bekenntnis, ich mag mich so wie ich bin. Ich habe alle Fehler dieser Welt. Ich bin auch nicht so sehr erfolgreich, aber ich mag mich so wie ich bin. Fertig. Also Menschen, die das sagen können, die richten keinen Unsinn auf dieser Welt an. Dafür können wir arbeiten, ja.
Weil du gesagt hast, oben, ich denke, es braucht oben, es braucht die Mitte, das Herz und das Bauchgefühl, dass wir dort wieder beginnen, bei uns selber eben uns zu fragen, eben was du sagst. Was möchte ich und wie kann ich mit mir liebevoll umgehen?
Genau, aber dazu müssen wir diese Trennung überwinden zwischen dem Denken, dem Fühlen und dem Handeln.
Genau.
Drum ständig so tun, als ob wir hier verschiedene Leute sind und nicht wissen, wie viele. Sondern da muss man vielleicht nochmal gucken, ob man nicht doch gleichzeitig mit dem Herzen und mit dem Verstand ja zu sich sagen kann.
Ja. Ja, und auch diese Trennung aufhören zwischen dem, da draußen ist die Natur und da sind wir. Wir sind ein Teil der Natur. Wir sind auch miteinander verbunden durch unseren Atem, durch ganz viele Dinge. Mit allen Menschen, mit allen Wesen, mit allem, was in der sogenannten Natur ist. Und ich denke, genau das ist der Weg.
Ja, und diese, aber hier auch wieder das ist so schwer, anderen Leuten zu erzählen, verbindet euch mit der Natur. Aber jemand, der mit sich selbst verbunden wäre, weil er sich selbst mag, ist automatisch mit der Natur verbunden.
Genau.
Also man muss an einer anderen Stelle anfangen. Der Hebel ist nicht dort, wo wir ihn suchen.
Ja.
Aber wir finden ihn. Und deshalb bin ich froh, dass wir diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut haben, dass die jetzt auch nochmal in Österreich einen richtigen Schub bekommt. Und ich freue mich, dass ihr diesen Kongress organisiert habt und wir dort Gelegenheit haben, das Ganze noch etwas zu vertiefen.
Genau, du hast jetzt einen wunderbaren Abschluss schon gemacht, den ich gerade einleiten wollte. Der Kongress findet am 29. März in Gmunden statt und wir werden genau dort das leben. Es wird ja wie ein Fest der Potenzialentfaltung, wo wir uns gemeinsam begegnen, wo wir uns gemeinsam über diese Themen Gedanken machen, wo wir Menschen einladen, wo wir sie ermutigen und wo wir sie inspirieren und wo jeder jeden einladet und ermutigt und inspiriert und nicht nur die, die vorne auf der Bühne stehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass dort passieren darf. Ja, dann sage ich noch einmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ich freue mich schon, wenn wir uns Ende März in Gmunden wiedersehen.
Ja, ich mich auch. Und ich bin sicher, dass für die Zukunft andere Veranstaltungen gebraucht werden als solche, wo oben ein Redner steht, der unten irgendwelche andächtig zuhörenden Menschen in den Schlaf redet. In diesem Sinne, wir machen ein schönes Fest draus und ich würde mich auch freuen, wenn ganz viele kommen und mit dabei sind. Danke dir und alles Gute.
Danke ebenfalls, alles Gute.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.